Kein Brot, kein Belag, nur Stil, Eleganz und ein Holzkanapé. Willkommen bei KI Kanapé.
Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen nach dem kleinen Einsteigerlied, das für mich übrigens ein richtiger Ohrwurm ist. Ich hoffe für dich und für alle anderen auch.
Kein Brot, kein Belag.
Ja, das geht wirklich ins Ohr. Also ich finde, es ist ein richtiger Ohrwurm. Vielleicht müssen wir mal den ganzen Song zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall, jetzt bleiben wir mal bei unserer Routine und deswegen wirf du doch erstmal ein Hallo in den Raum.
Hallo, hallo.
Okay, dann mache ich gleich direkt weiter. Ich hab zwei Punkte, Fabian, die ich gerne heute mal ansprechen möchte.
Ich auch, ja.
Das passt super. Ich würde mit dem ersten starten. Nicht das, was ich dir gerade geschrieben habe, sondern, also für uns beide ist ja schon seit längerem Social Media irgendwie so ein Thema, weil es ist halt wirklich broken. Also das System Social Media ist irgendwie so richtig kaputt und ist anstrengend in vielen Ebenen, nicht immer, aber häufig. Mit X bin ich jetzt mittlerweile am glücklichsten, vor allem wenn man in dem Reiter ist von den Leuten, denen man folgt, weil dann kann man den Feed auch selber gut beschreiben und da hat man, finde ich, am ehesten noch so einen echten Gedankenaustausch. Und weil da jetzt aber auch vor kurzem ja nochmal so AI-Thema war und Menschen, die alle Antworten mit AI machen und ich wurde ja auch letzte Woche nach der Folge als Bot bezeichnet, weil ich einen Text ins Englische übersetzt hatte, du erinnerst dich. Aber worauf ich hinaus möchte... Evil Bot, genau, ja. Nee, aber Closed AI, also OpenAI mit ChatGPT, haben ja geplant, ein Social-Media-Netzwerk aufzubauen, wo wir ja beide sagen, ökosystemtechnisch eigentlich ein smarter Move könnte klappen. Aber die haben im Schwerpunkt oder wollen ja auch in den Schwerpunkt setzen, ihre KI-Lösung und vor allem auch ihre Bildgeneration und. Also es war mal so, Gerüchten zufolge war das ja Thema. Keiner weiß, wie es genau wird, aber das waren ja so Sachen, die zumindest mal in den Medien berichtet wurden.
Weiß auch niemand, ob das Projekt überhaupt noch lebt.
Das kommt auch noch hinzu.
Ja.
Ich bin der felsenfesten Überzeugung, eine Plattform, die sich für Social Media aufbaut und im Hintergrund AI fokussiert, wird scheitern. Also auch die Leute, die Grok nutzen, die werden ja auch mittlerweile richtig hart abgestraft. Also auch diese Grok-Nutzung bei X, die geht einem so auf den Sack. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine ganze Plattform wäre komplett AI gesteuert, also im Sinne von jeder nutzt es irgendwie und nicht ist es smart im Hintergrund für die Algorithmen so, sondern jeder User nutzt es die ganze Zeit und jeder Post ist immer irgendwie AI-generiert, aufgearbeitet mit einem AI-Bild oder ähnliches. Ich glaube nicht, dass ich da Spaß dran hätte.
Nee, ich glaube auch, weil man merkt dieses Künstliche daran, ne? Also es ist ja kein Thema, ich lasse immer meine Posts übersetzen von ChatGPT. Und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Mittlerweile weiß es auch so, wie ich schreibe. Und durch Custom Instructions lässt sich das auch ganz gut steuern. Aber so ein, ein Social Media, wo du dann einen Button drückst und alles ist AI generiert, ich glaube nicht, dass es gut ist, weil du brauchst so deine eigenen Gedanken müssen mit rein. Man merkt es sofort, wenn ein Post von der AI gedacht ist.
Oder auch überarbeitet ist.
Ja, das ist immer dieses Hyperpositive und eigentlich fast schon Inhaltslose.
Und, ja, und gleichzeitig aber immer rhetorisch perfekt. Nee, ich glaube das nämlich auch, weil ich finde genau das ja auch nervig. Ich finde es ja auch völlig okay, hatten wir letzte Woche auch schon gesagt, wenn man seine Texte halt übersetzt, ja. Mache ich auch. So, keine Frage. Wahrscheinlich machen das die meisten. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass man halt gleich sagen muss, weiß nicht, übersetze meinen Text und passe ihn richtig an oder sonst irgendwas, sondern einfach nur übersetze 1:1 und gut ist, dann hat man seine eigenen Gedanken rausgehauen, halt nur in einem einigermaßen adäquaten Englisch. Und ich finde, das ist ehrlicherweise der beste Weg. Wenn man sich jetzt mal, das habe ich auch schon, wenn man sich jetzt Zeit nimmt und einen ganz langen Artikel schreibt und den gemeinsam mit AI bearbeitet und dann auch vernünftig rüberbringt und dazu irgendwie ein passendes Bild macht oder ähnliches, ganz andere Nummer, ja, auf jeden Fall. Aber jede Kommentarspalte und jeden Gedankenanstoß, den man mal in die Welt rausschickt, den mit AI zu generieren, das finde ich echt wirklich hart.
Ja, sehe ich genauso, ja. Auf jeden Fall. Also das würde keinen Spaß machen. Ich glaube auch nicht, dass das Projekt noch lebt. Es war ja auch widersprüchliche Berichte. Also in einem Artikel hieß es ja, es wäre mit der Bildgenerierung im Fokus. TechCrunch hat aber auch berichtet, dass es ein X-like Network sein soll, also Keine Ahnung. Ich glaube, das war, um es überspitzt auszudrücken, eher so ein Vibe-Coding-Projekt am Wochenende und eine Schnapsidee. Und dann wurde es irgendwie geleakt.
Ja, wahrscheinlich Sam Altman, der sich dachte, boah, jetzt habe ich endlich Wochenende, ich will jetzt ein bisschen Vibe-Coding. Und dann hat er sich, ey, ich mache nur eine Social-Media-Plattform. Dann war er wahrscheinlich auch fast fertig und dann hat er aber keine Lust mehr gehabt und jetzt wird das Projekt eingestampft.
Meinst du, der kann Vibe-Coden?
Nee, ich kann Vibe-Coden.
Okay, also, aber Sam ist ja nicht so der Technische. Also.
Ja, Fabian, ich habe überhaupt nichts mit Technik am Hut, sondern ich habe trotzdem ja, paar fertige Projekte an den Start gebracht. So.
Aber mir fehlt so die Fantasie, dass sich Sam Altman am Wochenende da hinsitzt und sagt, ja. Vibe-Code jetzt.
Ja, fehlt mir auch. Zumal man muss ja auch sagen, er wird dann wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, GPT-4o Mini oder High nutzen. Und das dann in Windsurf oder so oder in deren, wie heißt denn jetzt nochmal, deren Lösung?
Codex.
Codex, genau. War Codex nicht von Google? Ist auch egal.
Nein, nee, Codex Kogi war von OpenAI.
Ja, und auf jeden Fall, Jules, wenn er das nutzt, wird das halt auch nicht.
Jules heißt der Agent von Google.
Ja, okay. Aber
ich immer noch nicht getestet habe.
Ich habe es das letzte Woche schon gesagt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, damit wird es vielleicht nicht funktionieren und vielleicht Vibe-Code oder deswegen auch nicht, weil er lieber Cursor nehmen müsste und dann auch noch Entropic mit Cloud 4. Und da hat er wahrscheinlich gar keinen Bock drauf, weil das die Konkurrenz ist. Und die klauen dann seine Gedanken in der Prompt und deswegen hat er gesagt, nee, das mache ich nicht.
Wo du O4 Mini schon erwähnst, ne? Ich habe eben auf X gepostet, ist für mich das schlechteste Model, was je in ChatGPT war.
Ja, ich nutze es auch gar nicht mehr.
Also außerhalb der API funktioniert es ganz gut. Wir haben ja auch ein Side-Project jetzt, was O4 Mini nutzt. Aber in ChatGPT drin ist verkackt immer den Intent. Also ständig missversteht es dich. Wahrscheinlich, ja. Ich denke mal, durch die Memories. Aber das ist so auffällig und nervig.
Also Prompt-Following finde ich klappt bei O4 Mini gar nicht.
Katastrophe. Ja, das meine ich damit, ja. Das funktioniert einfach nicht gut. Und O4 Mini High ist da tatsächlich oft sogar noch schlimmer. Also das ist, ich weiß nicht, irgendwas ist da. O3 Mini war ja wirklich gut. Ich weiß nicht, warum O4 Mini so reinkackt. Also, keine Ahnung.
Ich kann es ja auch nicht beantworten. Aber wenn wir vielleicht gerade schon bei dem Thema sind, ich muss mir auch abgewöhnen, Sätze mit Aber anzufangen. Wo wir gerade bei dem Thema Social Media sind, wir hatten uns ja letzte Woche schon über diese M-Dashes, also Gedankenstriche und Co. Unterhalten und haben unsere Folge selber auch gehört und haben danach dann ja gesagt, eigentlich wäre es ja, also war so ein erster Gedanke von dir, smart zu sagen, überall wo so ein Gedankenstrich mit drin ist, dem einen Dislike zu geben, also einen Daumen runter quasi, in der Hoffnung, dass das richtig ankommt bei ChatGPT und die das dann nicht mehr nutzen.
Ja, also der Gedanke ist ja, ich glaube, ChatGPT kann noch nicht selber lernen. Also wenn du jetzt einen Daumen nach unten gibst, ich glaube nicht, dass ChatGPT dann weiß, verwende das jetzt weniger, sondern die Daten, die werden ja am Ende fürs Post-Training gesammelt, für neue Models, um die dann da Post zu trainieren. Oder halt auch für 4o, um eine neue Version zu schaffen mit Post-Training. Und die Frage ist halt, inwieweit werden diese Daumen runter und hoch von OpenAI nochmal überprüft, um zu gucken, was wirklich damit gemeint ist. Es gab da, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich meine, es war Finnish. Es gab einen Bug, dass Finnish in einer Version, die OpenAI trainiert hatte von 4o, gar nicht mehr funktionierte. Also das Model hat überhaupt nicht mehr Finnisch gesprochen, weil die finnischen Nutzer einfach massenweise immer Daumen nach unten gegeben haben. Die waren wohl sehr, sehr kritisch. Und dadurch hat das Model dann gelernt, wenn ich Finnisch benutze, ist das schlecht. Oh Mann.
Wie immer. Ist das so klar? Ist das so klar?
Warte.
Auch ultra faszinierend, dass die Finnen einfach so konsequent alles disliked haben oder einen Daumen runtergesetzt haben. Ist das so eine Grundablehnung eigentlich gegenüber, ich weiß nicht, ob du es weißt, einfach so als Frage, Grundablehnung gegenüber KI oder ist das einfach so dieser Gedanke von, nee, die Antwort war mir nicht gut genug?
Also bevor wir hier Fake News verbreiten, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, welches Land es war. Ich meine, es war Finnland, aber ich würde lügen, wenn ich sage, ja, das war's. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung warum. Vielleicht fanden die die Antworten auch alle nur scheiße oder die sind halt besonders kritisch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was auch immer für eine Nation das war, die scheinen wohl so ihre Probleme mit ChatGPT zu haben. Jedenfalls das Model, was darauf dann trainiert wurde, das hat dann gar nicht mehr in dieser Sprache geantwortet. Und zum Glück hat OpenAI das dann bemerkt. Und das sind halt so diese Probleme, weil wenn du einen Daumen nach unten gibst und die tun das unsortiert in die Trainingsdaten mit rein, das Model weiß ja überhaupt nicht, warum es jetzt schlecht war. Also so sind ja auch diese sophisticated Probleme mit ChatGPT entstanden, dass ChatGPT die ganze Zeit dir nur Honig ums Maul schmieren möchte, weil es halt dann öfter einen Daumen nach oben bekommt, weil wir Menschen halt so programmiert sind, dass wenn jemand uns zustimmt, dann sehen wir das als positiv an, weil wir sind ja nun mal die schlauesten Menschen aller Zeiten. Und wenn jemand sagt, nein, das ist falsch, dann geben wir einen Daumen nach unten, weil wir sagen, nein, das kann ja gar nicht sein, du kannst mir ja nicht widersprechen, du bist ja nur eine dumme KI und außerdem, ich bin ja sowieso viel schlauer als alle anderen. Und wir werden dann quasi zum Elon Musk, der dann sein Grog-Baby sagt, nein, das stimmt so nicht, ich habe recht.
Also am Ende ist es echt so eine Frage, ob der Kontext mitgeliefert wird oder nicht, weil ich glaube, wenn genügend Daten da wäre, wäre das schon praktisch und ich glaube schon, dass darauf reagiert werden würde. Die Herausforderung ist, und das ist vielleicht auch ein wichtiges Learning für uns, gerade fällt mir ein, du kannst ja, wenn du einen Daumen hoch oder runter gibst, nicht quasi als Kontext ein Feld dazu schreiben, warum du diese Reaktion abgegeben hast. Dann die Reaktion ist einfach gespeichert und dann ist ja gut. Praktisch wäre ja in so einem Fall, wenn ein Pop-up aufgeht und kurze Frage ist, warum gut, warum schlecht und dann man einfach da mal rein seinen Gedanken reinlässt, warum man jetzt quasi gerade den Daumen runtergesetzt hat. Das könnte für uns übrigens Fabian auch spannend sein, könnten wir auch überlegen.
Also wir hatten das ja in unseren MVP schon, dass du mit angeben konntest, warum. Aber du hast recht. Bei ChatGPT ist das ja komplett, das ist ja behindert. Ja, das ist das ganze Kontext. Problem. Das ist das Problem. Es gibt keinen Kontext. Und dasselbe Problem haben wir ja auch bei LM Arena. Das ist ja teilweise noch dramatischer, weil da kommen die Models ja hin, bevor sie released werden und werden dann teilweise noch angepasst extra so, dass die bei LM Arena einen höheren Score bekommen. Und da hast du genau dasselbe Problem. Da wird auch nur Daumen nach oben und Daumen nach unten gegeben, ohne irgendeinen Kontext. Und das ist, man sollte so LLMs nicht trainieren. Ist auch ein Post, den ich bei mir auf X angepinnt habe, weil ich finde es ein massiver Fehler, der gemacht wird, dass die Models so trainiert werden, dass die User sagen, ja, das ist das Beste, weil die meisten User, die haben keine Ahnung. Und denen ist es auch, die achten nicht darauf, ob das faktisch richtig ist, sondern die achten nur darauf, ob es sich besser für sie anfühlt. Und so sollte eine AI in einem LLM nicht trainiert werden.
Nee, ist richtig. Bin ich ganz auf deiner Seite. Ja, man hat ja auch Rückschritte gemerkt. Ne? Ich meine, letztes Mal war es ja bei ChatGPT 4.0. Ja, spannend ist die Frage, wie man damit umgeht. Aber ich wollte es einfach mal reingesappt haben. Was sind denn deine zwei Gedanken oder Themen für heute?
Also einmal war es das
Social Media Thema und M-Dashes.
Nein, einmal war es Apple mit dem Paper zu Thinking LLMs. LRMs, wie es nennen. The Illusion of Thinking haben die das ja getauft. Ja. Und ich weiß nicht, haben wir da letzte Woche schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Nee,
das kam kurz danach erst. Kam
auch erst jetzt, ja. Ja. Und ich habe mich da mal ein bisschen mehr jetzt eingelesen und es ist echt bescheuert. Also das ist so ein, also das Paper basiert nur auf Puzzeln. Also die haben gesagt, Coding und Mathe, das ist ja nicht gut als Benchmark. Weil die LLMs, die haben im Internet ja alles über Coding und Mathe gelesen, deswegen ist es nicht gut. Deswegen nehmen wir jetzt Puzzle. So, und das Problem ist, diese Puzzle, die sind riesig. Also um die zu lösen, brauchst du über 1000 Schritte in diesen Beispielen. Und die LLMs haben Apple, also nicht Apple, weil Apple gibt es nicht offen, aber Leute haben diese Benchmarks nachgespielt und da sagen die LLMs sogar, ey, ich kann jetzt hier nicht 1000 Schritte dieses Puzzle durchrechnen. das funktioniert nicht, weil ich habe nicht genug Kontext oder das ist ineffizient. Das Model sagt es ganz klar und macht dann halt eine Abkürzung. Und Apple hat daraus geschlussfolgert, ja, das Model kann nicht nachdenken. Also das funktioniert nicht und das ist ein Problem. Reasoning Models denken nicht und Reasoning Models sind schlecht, weil sie können diese extrem komplexen Puzzle mit über 1000 Schritten einfach nicht rechnen. So. Erstens, ein Mensch wird das auch nicht können. Also fragt man einen random Menschen auf der Straße, ob er das kann. Er wird dir auch sagen, ey, du verlangst jetzt, ich soll dieses 1000 Schritte Puzzle einmal nachrechnen für dich. Sorry, kann ich nicht.
Vor allem nachrechnen oder sollten die das puzzeln?
Ja, das musst du schon teilweise rechnen. Also das ist jetzt nicht so ein Puzzle, wie du es dir Grafe vorstellst. Und erstens, die meisten Menschen würden das auch nicht können. Sagen wir deswegen, Menschen können nicht nachdenken.
Ja, also zweitens, jeder, der die Abi-Prüfung nicht besteht, kann nicht denken.
Ja. Zweitens ist es teilweise ein Kontextproblem und ein Effizienzproblem, was dir das Model auch ganz klar sagt. Und ich finde es einfach, es ist wirklich sehr unfair. Und die haben nur auf diese Art von Problem getestet, auf nichts anderen. Wahrscheinlich haben die sich genau das rausgepickt, wo es so aussieht, dass LLMs mit Thinking oder LRMs, die es Apple nennt, schlecht sind. Und das ist einfach so, das ist so sabotierend. Wir sind Apple, wir kriegen unsere AI nicht hin, deswegen müssen wir das jetzt schlecht reden.
Weißt du, was mich dabei am meisten gestört hat? Ich zwischendurch gucke ich doch nochmal bei LinkedIn rein, aber ich werde das wahrscheinlich irgendwann mal löschen. Also ich bin da einfach nicht mehr viel, aber zu dem Zeitpunkt habe ich nochmal wieder reingeguckt und habe einfach mal so durch den Feed gescrollt. Und da haben es ganz viele gefeiert, so frei nach dem Motto, endlich sagt mal jemand, dass Models nicht denken, nicht schlau sind, also AI oder KI. Und dann immer so mit diesem Zusatz, und wenn Apple das sagt, dann A, stimmt es und B, hören die Leute zu. Und ja. Das fand ich halt so super unreflektiert irgendwie. Also ihr habt es mir nicht durchgelesen, muss ich auch dazu sagen, aber du hattest dich ja näher damit beschäftigt. Ich musste einfach richtig laut lachen, als irgendwann dann die Cloud 4 Opus, das Paper rauskam, das ist schon fast wissenschaftliche Paper, was dann quasi einfach mal die Studie von Apple auseinandergenommen hat und quasi alle schlechten Punkte aufgelistet hat und sich einfach mal sehr intensiv mit der Studie auseinandergesetzt hat. Das fand ich erhellender Moment, weil die KI das Denken absprechen und dann kommt eine KI um die Ecke, die einfach das komplette Paper auseinander nimmt. Das fand ich einfach, Das war ein guter Moment.
Das war wirklich sehr interessant. Ja, und Claude hat ja auch so argumentiert. Claude hat ja auch gesagt, ey, das ist eigentlich sehr unfair, weil wir AIs sollen jetzt an diesem Maßstab gemessen werden, während ihr Menschen ganz andere Maßstäbe habt und ihr sagt einfach, wir können nicht denken, weil wir das nicht schaffen, was ihr auch nicht schafft. Es war jetzt, ich habe noch mal gerade recherchiert, es waren verschiedene Variationen von Towers of Hanoi. Das ist wohl so ein Rätselpuzzle. Und darum ging es primär in diesem Paper.
Haben die denn darüber geredet, welches Model die genutzt haben? Oder haben die
einfach Die haben verschiedene. DeepSeek R1 war auf jeden Fall drin. Ich glaube, es war auch O3 drin. Wow. O4 Mini. Also die State of the Art Reasoning Models waren da drin. Ihre eigenen natürlich nicht. Ja, okay, ist das Neueste von DeepSeek. Ist schon fair. Du Hater. Aber Claude 4 war, glaube ich, noch nicht drin. Es ist einfach lächerlich. Es ist einfach nur ein Versuch, irgendwas Negatives zu publishen, damit man sagen kann, ja, deswegen sind wir noch nicht so weit. Es gab ja jetzt parallel auch, das hatte ich dir geschickt, ich glaube, du hast das gar nicht mitbekommen, dieses Interview beim Wall Street Journal von Apple AI-Mitarbeitern.
Könnte sein.
Also
springst du ins nächste? Ja, du schickst mir auch mal 5000 Nachrichten, da rutscht
mir. Gehört es noch dazu.
Eigentlich. Ja, okay, dann erzähl das, weil ich habe gleich auch noch einen Punkt, aber dann hau erst raus.
Ja, weil 30 Minuten sitzen die da, man merkt, wie unangenehm es den Apple-Mitarbeitern ist und 30 Minuten erzählen die dir, dass die ja wegen Sicherheitsbedenken noch nicht deren AI veröffentlichen können, weil die AI ab und zu unsicher sei für den Apple-Standard. Und dass man das deswegen noch nicht hinbekommt, auch wieder mit den Unterton, ja, die AIs, die kriegen das einfach noch nicht für unseren Standard gebacken.
Ja.
Und das ist einfach, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Also dann bring doch erstmal einen Release raus, was ein bisschen, sagen wir mal, eingeschränkter ist, und dann sammel Nutzerdaten und dann geh dann einen Schritt weiter, wenn du so Angst um deine Safety-Standards hast. Gleichzeitig hast du aber OpenAI ja mittlerweile auch in dein System integriert, was alles schlechter macht. Also das ist Bullshit, die können es einfach noch nicht. Die haben einfach die Technik dafür noch nicht, und du merkst, wie diese beiden Deppen von Apple in diesem Interview ganz klein sitzen, weil die wissen, wir labern gerade Scheiße und wir sind einfach noch nicht da. Und die versuchen das alles so komplett schlecht zu reden. Und ich habe im Doppelgänger-Podcast habe ich das gehört. Da hat der Philipp Klöckner oder Glöckner, keine Ahnung, sind ja eh beide dasselbe. Der hat gesagt, also nicht Pip, sondern der andere.
Ach so, ich dachte gerade, hä? Okay,
ja. Nee, nicht Pip. Und er hat halt gesagt, ey, das wirkt so ein bisschen wie Nokia damals, als die Smartphones kamen. Und das fand ich ganz passend. Also, das ist schon das ist echt traurig, was Apple gerade bringt.
Ja. Was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, weil wir uns da ja immer, ich sag mal, ein Stück weit, wir machen da uns einen kleinen Joke draus, aber es wird ja auch immer häufig gehatet, so im Sinne von, es ist ja nur Token Prediction, also es ist ja nur zufällig immer das richtige Wort gewählt, aber es ist ja kein Denken im klassischen Sinne. Und ich glaube, das war da Sascha Lobo, oder, in diesem Schmetterling-Podcast, der ja so ein bisschen dein Take auch vertritt, oder das ist, was wir auch häufig gerne sagen, dass man ja auch noch gar nicht so richtig weiß, wie denken denn Menschen überhaupt? Also das kann man ja auch noch nicht so richtig hundertprozentig sagen. Und das ist ja gar nicht so, also vielleicht ist es ja auch einfach sehr nah an der Art zu denken, wie wir es ja auch tun.
Ich habe jetzt auf X einen renommierten Sprachwissenschaftler auch gesehen, ein Video von. Der hat genau dasselbe gesagt. Ja, ich weiß es nicht. Er hat dasselbe gesagt. Er hatte also eigentlich gesagt, es ist sehr faszinierend, weil durch LLMs können wir vielleicht jetzt auch besser verstehen, wie diese Prozesse bei Menschen funktionieren, wie Sprache und wie Denken bei Menschen funktioniert. Und der sieht da auch sehr starke Parallelen. Und Sascha Lobo hat ja quasi auch dasselbe gesagt. Er hat ja gesagt, weil er hat das auch aufbegriffen, was Apple gesagt hat. Und er hat auch gesagt, ey, das ist aber jetzt eigentlich so ein bisschen Bullshit, weil bei uns Menschen funktioniert das wahrscheinlich genauso. Und es ist einfach traurig mit Apple, also keine Ahnung.
Ja, man muss ja auch dazu einfach mal sagen, dass die Art, wie KI aufgebaut ist, ja uns nachempfunden wurde. Also man hat ja versucht, das menschliche Denken nachzubilden und jetzt quasi zu sagen,
genau, es ist neuronale kein Netze.
Ja, genau, richtig. Und jetzt zu sagen, nee, das ist so alles nicht, ist halt auch irgendwie eine absurde Variante, ne? Also, kurios. Sei es drum. Also, das ist ein mega spannendes Paper. Auf jeden Fall, ich wollte mir das noch geben, hab's noch nicht gemacht. Und ehrlicherweise, wahrscheinlich werde ich auch nicht dazu kommen, weil wir werden wieder nächste Woche so viele neue Themen haben. Aber für mich der spannendste Part war tatsächlich an der Stelle vor allem Opus, der das Paper dann nochmal auseinandergenommen hat und kritisiert hat, wie Apple da gearbeitet hat.
Ja.
Ja, und dein zweiter Punkt, was hast du noch auf der Seele, was du loswerden möchtest?
Ich muss mal eben nachgucken, ich hab's einfach vergessen. genau. Das zielt nochmal in dieselbe Kerbe. Muss AI perfekt sein? Oder kann AI überhaupt perfekt sein? Weil das ist ja immer wieder so eine Kritik, dass die AIs ihre Aufgaben nicht 100% perfekt hinbekommen. Und dass das ja ein riesiges Manko sei und deswegen noch nicht produktiv einsetzbar. So, und ich verstehe diesen Take nicht ganz, weil du kannst es eigentlich, also erstmal, wenn du einen Mitarbeiter hast, arbeitet ein Mitarbeiter immer 100% perfekt und fehlerfrei? Nein. Was machst du? Der Mitarbeiter muss seine Arbeit überprüfen. Also er muss, wenn jemand mir was programmiert, ein Programmierer, dann erwarte ich, dass nachdem er das programmiert hat, er selbstständig seine Arbeit überprüft und dann guckt, ob das auch funktioniert, bevor das in die Production gepusht wird. Alex, du weißt selber, das passiert leider viel zu selten. Aber es sollte so sein. Und genauso sollte man das bei AI auch lösen. Wenn du jetzt also in einem Production-System eine AI am Arbeiten hast und dann sollte es seine Arbeit noch einmal, bevor es an den Nutzer ausgespielt wird, überprüfen. Also eine zweite Instanz der AI guckt einmal rüber, ob das funktioniert. Und ich wette mit dir, 99% aller Fehler wirst du so ausmerzen können, wenn du so ein kleines Agentic-System da drum rum baust.
Ja, wäre ja eine Lösung, wo ich voll mitgehen würde. Die Kernfrage, ich dachte, du rennst erst in eine andere Richtung. Die Kernfrage ist ja so ein bisschen, soll AI perfekt sein, ja oder nein? Und also ich dachte, dass du in diese Richtung läufst. Und da finde ich halt, muss man so ein bisschen differenzieren, wofür möchte ich was haben. Weil wenn ich mit einer AI zusammenarbeite, ich meine, ich nehme jetzt mal Penemü, wir haben uns ja einen eigenen AI-Agent gebaut. Agent ist übertrieben. Ein Ansprechpartner, linke und rechte Hand von uns, auf den wir beide zugreifen, den wir einfach per WhatsApp schreiben.
Ich finde, Agent passt eigentlich schon ganz gut. Weil er ist schon mehr als ein Assistent, weil er kann auch auf Datenbank zugreifen, da Einträge verwalten und so. Also es ist schon ein Agentic-System.
Okay, dann sagen wir, wir haben uns einen Agent gebaut als linke und rechte Hand und der greift halt auf Datenbanken zu, der kann Wissen abspeichern, abrufen, To-Dos erstellen, To-Dos abhaken und jetzt neuerdings, das habe ich heute ja noch implementiert, geht er auch hin und schickt uns Push-Nachrichten und ab morgen früh, ich hoffe, dass es klappt, schickt ihr uns dann ja auch morgens immer so die wichtigsten To-Dos, die gemacht werden müssen und dann hat man so eine linke und rechte Assistenzhand sozusagen, ja. Und bei dem möchte ich zum Beispiel, dass er schon nahezu perfekt ist, weil der, und das war ja ganz am Anfang ein Problem, mittlerweile ist es besser, zwischendurch mal halluziniert hatte und dann sich irgendwas ausgedacht hat, was wir weder abgespeichert haben als Wissen, noch als To-Do. Und das darf natürlich nicht passieren, sondern da soll er schon möglichst in seinem Bereich sozusagen perfekt sein. Aber zu perfekt sein, also dazu gehört ja die Art der Kommunikation. Und wenn er dann halt sagt, ich bin mir ganz unsicher, ich gucke nochmal nach und dann halt seine Antwort beispielsweise revidiert, ist es für mich ja trotzdem eine Form von perfekt sein. Und jetzt muss man ja auch gucken, was ist mit perfekt sein gemeint? Also ich meine, je mehr man, und jetzt gerade mal mit Penemü als Beispiel, unseren Assistenten, wenn man den Namen so oft ausspricht, klingt es übrigens komisch, aber wenn man mit dem jetzt zwischendurch mal in Kontakt ist und dann hat man wieder sein Handy in die Hand und gerät in Kontakt mit Siri oder hat irgendwie eine normale Landingpage oder normale Suche in irgendeinem Store oder so, dann dreht man immer durch, wenn man sich doch sehr schnell, finde ich, an AI gewöhnt. Und ich finde, auf dem Level, auf dem wir mittlerweile sind, das ist noch nicht alles perfekt, aber ich bin ultra beeindruckt, wie viel man mit AI mittlerweile erreichen und machen kann.
Also bei Penemü war, glaube ich, die Halluzination teilweise auch ein Problem in der Umsetzung und nicht wirklich eine des Models. So ganz genau wissen wir das leider nicht.
Ja, ganz am Anfang war es des Models, aber das wurde dann gefixt. Und dann hat bei einem Test, habe ich das mit Cursor programmiert und Cursor hatte bei dem Test neue To-Dos und Wissen erstellt, was ich nicht mitbekommen hatte, weil ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht schnell genug gelesen hatte.
Ja.
Und dann hat Penemü halt Wissen rausgehauen, wo ich dachte, das hat er doch gar nicht. Hab dann aber in die Datenbank geguckt und hab gesehen, dass es abgespeichert war. Also, ja klar, das war ein Fehler von Cursor, aber wir hatten ganz am Anfang auch Halluzinationen.
Also in vielen Bereichen ist es natürlich sehr wünschenswert, dass die AI eine 100% Trefferquote hat. Was ich nur sage, es ist Stand heute nicht möglich, es ist illusorisch. Und ob es in der Zukunft jemals möglich wird, dass es wirklich 100% Trefferquote hat, das wird noch sehr lange dauern, glaube ich. Weil am Ende aktuell lernt AI von Menschen und wir Menschen machen auch sehr, sehr viele Fehler. Und bis du dann wirklich mal Trainingsdaten hast, die wirklich 100%, selbst wenn die Trainingsdaten 100% sauber sind, ohne Fehler, wird es, glaube ich, sehr schwer. Weil so eine, wir haben da gerade drüber gesprochen, die neuronalen Netze, die einfach funktionieren wie menschliches Gehirn. Natürlich nicht komplett, aber es soll das imitieren und dadurch könnte es schon dazu kommen, dass auch wenn diese Models sehr, sehr intelligent sind, es immer wieder zu Fehlern kommt.
Naja, worauf ich hinaus vergessen will? Achso, ja, okay. Ja? Nee, komm, ich sag noch ganz kurz. Was man auch nicht vergessen darf, ist, deine Prompt ist seine Moral. Also ja, vielleicht ist der 100% nicht perfekt, aber dann ist halt deine Prompt scheiße und das Ergebnis nicht gut. Also das kann ja auch sein. 100%.
Worauf ich hinaus will, ist, es ist keine Ausrede zu sagen, und da auch nochmal an Apple, zu sagen, ey, die Models sind noch nicht 100% perfekt und wir trauen uns das nicht, weil die Models, die werden einfach nicht deinen PC löschen oder den PC des Nutzers löschen. Ist mir bei Cursor noch nie passiert und ich habe da immer, ich glaube, der ist wirklich YOLO-Mode an. Also der, wenn er will, kann er mein Windows löschen. Weil er hatte kompletten Zugriff auf meine Kommandozentrale. Das passiert nicht. Die Halluzinationen, die sind eigentlich so gut wie immer harmlos. So. Und du kannst die Halluzination und alles andere, wenn du Apple bist, kannst du das vermindern, indem du einfach die AI nochmal drüber gucken lässt oder eine andere AI drüber gucken lässt, von mir aus ein spezialisiertes Model darüber. Das hat DeepSeek ja auch geschafft. Bei DeepSeek und bei ChatGPT zu bestimmten Themen auch, ich glaube jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber bei DeepSeek war es ja so, dass du hardcoded einfach nicht zu bestimmten chinesischen Tragödien DeepSeek befragen konntest. Warum? Weil da war auch ein anderes Model oder ein Agent, wie auch immer man das nennen will, der hat sich die Antwort von DeepSeek angeguckt immer und gesagt, ja, die darf durch und nein, die darf nicht durch. Und genauso könnte Apple das auch bauen. Aber nein, man nimmt es natürlich jetzt als Ausrede, weil als Apple ist das natürlich auch leicht. Man ist ja, Apple stellt sich ja immer als die Guten dar, die nicht so viele Daten erheben und die wirklich die Guten sind, die Privacy First Company und die den Nutzer nicht schaden möchte, im Gegensatz zu dem bösen Google und Facebook dieser Welt. Das ist ja immer die Kommunikation und deswegen kann Apple diese Karte jetzt auch spielen, aber Fakt ist, glaube ich, die sind einfach nicht da, wo die sein möchten und deswegen müssen die jetzt verzögern. Und das gilt ja, auch klar, an alle anderen Firmen, die sich dagegen wehren, AI zu nutzen und dann mit solchen Argumenten kommen. Ich glaube, das ist einfach nur Coping. Also,
ja, was willst du denn sonst auch machen? Willst du dich jetzt als Apple hinstellen und willst dann sagen, ach so, übrigens, nee, AI, gibt's das schon? Das haben wir noch nicht entdeckt für uns. Also dann wäre, glaube ich, die Reaktion relativ hart.
Als Vorreiter. Apple war der, ich glaube, die ersten mit einer massendeployten Voice-AI mit Siri.
Ja, stimmt. Ja.
Und die war ja auch richtig
geil, also damals. Ne?
Eine regelbasierte AI war. Aber wie kann man das so verschlafen? Das ist schon echt traurig. Vor allem, weil bei Siri haben die ja auch schon lange Konkurrenz. Die haben ja dann auch sowas wie Alexa von Amazon als Konkurrenz bekommen. Oder hier dieser Google Voice Assistant, Google Home
Google Nest ist das, glaube ich. Oder Google Home, ja.
Ja, und selbst da haben die ja noch nichts gemacht. Also Siri ist ja immer noch, also lass mich nicht lügen, aber ich glaube, Siri hat sich in 15 Jahren oder so nicht einmal weiterentwickelt.
Doch, es gab mal Updates. Ja, aber nein, das ist keine echte Weiterentwicklung. Es ist halt kein Vergleich mehr. Ja, genau, es gab halt Updates. Aber
Siri ist schlechter als Alexa. Also ich hatte eine Alexa.
Das war schon länger.
Ich hatte Alexa vor knapp 10 Jahren und die war damals besser, als Siri heute ist. Und das ist halt einfach traurig.
Ja, das sagt vieles aus. Ich denke, drüber sprechen, würde sagen, das war's, oder?
Ja, ich glaube auch, das war's. Vielleicht noch Side Note am Rande, OpenAI und Microsoft eskaliert gerade so ein bisschen. Was denkst du, wie das enden wird? Also jetzt für die Zuhörer kurz. OpenAI muss sich mit Microsoft einigen wegen der Umwandlung in die For-Profit-Company, in die PBC. Und Microsoft stellt sich da so ein bisschen quer und OpenAI überlegt jetzt ernsthaft, ob man Microsoft nicht an die Behörden weiterleiten soll, so nach dem Standpunkt, die verhalten sich als Monopolist wettbewerbswidrig und wir wollen jetzt mal, dass die Behörden sich das schön angucken, weil wir unseren Willen nicht bekommen. Was glaubst du, wie geht das aus und glaubst du, OpenAI hat da eine Chance?
Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt Machtgerangel, die wollen gar nicht so hoch eskalieren, aber die wollen halt zeigen, pass mal auf, wir haben hier keine Verhandlungsbasis mehr. So, wir verlassen den Rahmen des Möglichen und wir müssen jetzt mal wieder zueinander finden, ansonsten eskaliert es. Ich glaube, das ist eher so eine strategische Idee gewesen, das rauszuhauen. Und würde vielleicht sagen, die sind ein bisschen gezwungen, das zu machen, weil, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die haben halt so ein bisschen Zeitdruck auch. Und wenn sich jetzt halt Microsoft querstellt, gerät OpenAI in Schwulitäten. Und deswegen, glaube ich, bauen die jetzt auch so harten Druck auf, weil die jetzt an die Behörden anzuschwärzen, ist schon eine harte Drohung, würde ich sagen. Und ich glaube aber, das ist einfach nur ein verzweifelter Versuch, sich noch zu einigen. Und ich glaube, dass das auch zu einer Einigung führen könnte. Aber es wird halt sehr viel Vertrauen zerrüttet.
Okay. Ich glaube, das könnte sein. Glaubst du dann auch, dass das bewusst ans WSJ durchgestochen wurde? Oder ist da irgendein Spion bei OpenAI? Weil es ist jetzt schon die zweite interne Sache, die an das Wall Street Journal nach außen gelangt ist. Also zweimal exklusiv ans Wall Street Journal. Einmal der Johnny Ive-Deal mit der Information, dass man an so einem AI-Pin arbeitet. Und dann jetzt einmal diese Sache mit Microsoft. Und beides mal was WSJ exclusive, also entweder hat WSJ da irgendeinen Spitzel, einen sehr guten Kontakt, oder das wird bewusst als Kanal genutzt.
Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, ein Spitzel, der vielleicht gut bezahlt wird oder der halt einfach irgendwie nicht an dem forschen kann, was er gerne würde und geknickt ist und sich in seiner Ehre gekränkt fühlt und deswegen jetzt halt anfängt, Sachen durchzustößen oder so. Das ist aber alles maximale Spekulation. Gar keine Ahnung. Beides wäre möglich. Weiß ich nicht.
Natürlich, wenn es ein Spitzel ist, ist scheiße. Also, das ist ja, du kriegst ja nie raus, was das für Spitzel sind. Es gibt gibt ja Firmen, die haben irgendwie seit 10 Jahren so ein Spitzel und immer wieder in dieselbe Zeitung, aber du merkst es einfach nicht. Wäre natürlich ein bisschen schlecht, weil dann irgendwann fängst du auch an, in der Firma nicht mehr offen zu kommunizieren, ne?
Also, ja, ist richtig. Man wird dann vorsichtig mit dem, was man kommuniziert. Das ist schon richtig. Ich würde jetzt auch bei dem Deal sagen, dass der vielleicht irgendwie ein bisschen gewusst gestreut wurde, weil man ja schon auch, also wenn ich auf der These bleibe, dass es Verhandlungsstrategie sein könnte, dann muss ich auch auf der These bleiben, dass es bewusst durchgedrückt wurde, weil sonst baust du die Verhandlungsstrategie nicht auf. Weil die Macht entsteht
deswegen
nicht, wenn man bei einem Meeting sitzt. Ja, genau, weil die Macht entsteht ja nicht bei einem Meeting, wenn du sagst, also dann gehe ich jetzt mal hier, dann gehen wir zu Behörden. Die denken sich alle, ja, laber nicht. Aber in dem Moment, wo es in der Öffentlichkeit steht, ist halt ein anderer Druck da.
Aber, also ich weiß nicht, wäre ich jetzt Microsoft, ich würde mir doch von OpenAI nicht auf den Kopf rumtanzen lassen. Nee, also wenn ich schon der Meinung bin, also ich kann mir vorstellen, dass Sam Altman vielleicht eine gute Beziehung zu Trump mittlerweile hat. Weil die haben ja auch im arabischen Raum diesen Deal zusammen gemacht mit ChatGPT.
Stimmt, ja.
Und dass vielleicht Sam Altman darauf baut und deswegen denkt, man kann jetzt Microsoft erpressen. Weil, keine Ahnung, was für eine Beziehung Satya Nadella zu Trump hat. Aber egal, das wird jetzt spekulativ, aber finde ich ganz interessant, dass das, was wir wirklich seit Monaten hier im Podcast sagen, nämlich das zwischen Microsoft und OpenAI ziemlich kriselt, dass das langsam wirklich Realität wird. Und ja, übrigens und jetzt OpenAI ist jetzt in der Google Cloud auch, also die hosten jetzt auch auf der Google Cloud, wohl irgendwie noch über CoreWeave mit. Also CoreWeave hat ja jetzt TPUs von Google zur Verfügung und anscheinend hostet darauf jetzt OpenAI. Also ganz interessant.
Ja, mehr ist mehr, ne? Also ich glaube, das gilt auf jeden Fall für Hardware oder letzten Endes für Grafikkarten, Chips, wie auch immer. Da zählt mehr ist mehr.
Übrigens 12x, Alex. Also wir hätten 12-fache Gewinn jetzt haben können, hätten wir in CoreWeave.
Bei CoreWeave? Dumm von uns. Ja. Wir haben noch drüber gesprochen.
Ich glaube 12x. scheint aber, irgendwann wird es da wahrscheinlich den Knall, einen großen Knall geben, weil der Pip ist da investiert auch, der hatte so einen Secondary Dealer und anscheinend jeder, der da vorm Börsengang rein investiert hatte, darf jetzt noch nicht verkaufen, der hat so eine alte Periode und die werden alle dann abwerfen, wenn die verkaufen
dürfen. 15, 20 ist so raus.
Ja, und es gibt auch Berichte darüber, dass einige Short sind auf CoreWeave und das vielleicht jetzt auch so ein Short Squeeze ist schon. Also könnte das auch sein. Ja, aber egal. Das soll nicht Thema sein. Ich würde sagen, war eine schöne Folge. Wir haben uns wieder ein bisschen verquatscht, aber muss auch mal sein.
Sehe ich ganz genauso. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst euch nicht ärgern. Macht's gut, macht's besser und bis bald, Rian.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, genug gegrübelt. Jetzt wieder Füße hoch, bis bald auf dem Kanapé. Bis bald auf dem Kanapé.